möchte euch begrüßen. So, zurechtdrücken. Bevor ich gleich loslege, möchte ich nur kurz was erwähnen. Wir haben es vorhin abgekündigt, 24.11. gemeindeintern. Möchte ich noch ein paar Takte dazu sagen. Ihr wundert euch vielleicht, warum um die Zeit, warum um den Tag, warum um die Uhrzeit, nämlich 20 Uhr, steht nämlich schon fest. Es ist kein gewöhnliches gemeindeintern, wie wir es bisher kennen, dass wir jetzt gemütlich isst und dann über Dinge spricht. Wir wollen euch informieren. Es ist ein reiner Informationsabend. Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir alle den Termin wirklich wahrnehmen, weil es ist so, dass einige Dinge jetzt auch passiert sind in der Entwicklung in der Gemeinde, wo wir festgestellt haben, Gott tut gewaltig was. Und das kann man nicht alles per Mail schreiben. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir an dem 24. auch kommen. Ist auch eine Personalgeschichte. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass wir über den Sommer, auch über das Jahr euch informiert haben, dass wir Bewerbungsschreiben hatten für diese Co-Pastoren-Geschichte, wo wir gedacht haben und angedacht haben, hier in eine Richtung vorzugehen, vorzudenken. Es ist tatsächlich was passiert, wo wir gemerkt haben, wow, Gott, du bist genial. Aber es ist auch wichtig, dass ihr informiert werdet. Und es wäre gut, dass wir drüber reden. Deshalb nehmt es mit, nehmt euch frei für den Termin, sagt es auch den anderen, die jetzt nicht da sind, wenn ihr es seht, dass wir da wirklich möglichst gemeinsam auf einem Informationsstand sind. Okay, Punkt. So viel dazu. Wollen wir schauen. Thema Überschrift heute, vergeben und doch nicht versöhnt. Wir haben in den letzten Sonntagen ja einiges über Vergebung gehört in den Predigten und es ist auch gut so. Und ich denke, ohne echte Vergebung, ein Neubeginn, auch kein Neustart in unserem Leben. Und egal in welcher Situation wir uns befinden, brauchen wir Vergebung. Und das ist gut so. Aber ich habe überlegt, Mensch, wie sieht es denn in der Realität aus, im Alltag, wenn man mal so unseren frommen Deckmantel beiseite schiebt. Und mir ist aufgefallen, ist doch tatsächlich so, wir haben Konflikt miteinander bereinigt und sind im Gespräch vielleicht im Guten auseinander. Und dann ist alles okay, wenn man sich nicht mehr über den Weg läuft. Und was passiert aber, wenn man dann doch jemanden begegnet, wo man das Thema hatte, und dann ploppt es wieder hoch. Und dann sind die Gedanken da, vielleicht auch das, was man eigentlich verdrängen wollte, wo man gemerkt hat, eigentlich will ich doch gar nicht mehr drüber nachdenken oder reden müssen. Und dann fallen Worte und auf einmal ist das ganze Thema wieder da. Und so geht es mir. Ich denke, vielleicht geht es euch genauso. Vergebung ist doch gar nicht so einfach. Unser Predigtthema steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn ihr mitlesen wollt, bitte ich drum Übersetzung Hoffnung für alle. Es hat nämlich einen besonderen Grund. Kommen wir nachher noch drauf. Ich lese die Zeile mal vor, weil ich denke, da steckt eine Botschaft drin, die hat mich schon ein bisschen ins Nachdenken gebracht zu dem Thema. Was sagt Paulus denn darüber an die Korinther Gemeinde? Ich lese euch mal vor. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Lasst euch mit Gott versöhnen. Und über diesen Satz, da habe ich lang nachdenken müssen. Ich glaube, das kommt uns irgendwie allen bekannt vor. Wenn wir uns als gläubig bezeichnen und unseren Weg gehen im Alltag mit Gott, dann kann sein, wir scheitern in bestimmten Situationen immer wieder und ganz oft an den gleichen Dingen und Themen und irgendwie haben wir keinen echten Frieden drüber. Und man kann sich die Frage stellen, wieso lösen wir so oftmals unsere Konflikte nicht? Und warum hole ich sie denn immer auch immer wieder ein? Und wir haben ein Problem und reden darüber, dann beten wir zu Gott. Und wir beschäftigen uns damit, wir beten mit anderen, weil wir das auch teilen. Und irgendwie haben wir das Gefühl, aber kommen wir keinen Schritt weiter. Und man dreht sich im Kreis. Und manchmal merkt man es auch gar nicht mehr, dass man aus dieser Spirale gar nicht rauskommt. Und die Ursachen sind sehr vielschichtig, aber eine Möglichkeit, die in dem Text jetzt einfach auch so vorkommt, möchte ich nochmal hervorheben und ein bisschen näher drauf eingehen. Ich glaube, es scheint tatsächlich was damit zu tun haben, dass wir bei so Konflikten und Unversöhnlichkeiten, die in unserem Leben uns begegnen, einmal den Blick so von dieser vordergründigen Situation wegbewegen sollten und uns mal fragen müssten, wo ich vielleicht in dieser ganzen Geschichte den Blick auf Gott selber verloren habe. Und die Frage noch ein bisschen anders zu formulieren: Ich bin vielleicht Christ, gläubig, habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, habe dadurch ewiges Leben erhalten, aber lebe ich dadurch eigentlich auch automatisch versöhnt mit Gott? Kann es sein, dass ich trotz gelebten Glaube ein Problem mit Gott habe und in manchen Dingen die Wirklichkeit, die Schuld für etwas gebe, wo ich erlebt habe und von ihm enttäuscht wurde? Und wenn ich mich dann ehrlich hinterfrage, kann es sein, dass ich dann unbewusst für diese Schuld andere dafür zur Rechenschaft ziehe? Es gibt einen interessanten Film, den haben wir vor längerer Zeit mal angeschaut. Den kennt ihr vielleicht, der Titel heißt Gott ist nicht tot. Also eine Anlehnung an dieses Wortspiel von Nietzsche, der gesagt hat, Gott ist tot, bekannten Satz. Der Film heißt Gott ist nicht tot. Und es erzählt die Geschichte eines Studenten, dessen persönlicher Glaube auf die Probe gestellt wird. Und zwar im Seminar für Philosophie an einem College. Und in der ersten Sitzung dieses Philosophie-Grundkurses fordert dieser atheistische Professor seine Studenten auf, sie sollen den Satz Gott ist tot auf ein Blatt Papier schreiben, so als Art Bekenntnis, und ihre persönliche Unterschrift darunter setzen. Alle Studenten gehorchen, außer diesem einen jungen Mann. Und dieser soll nun als eine Art Strafarbeit, weil er sich weigerte, für den Rest des Semesters vor seinen Kommilitonen Verteidigungsreden halten und für die Existenz Gottes argumentieren. Und am Ende sollen dann die Studenten entscheiden, wer die besseren Argumente hat. Der Professor oder dieser Student. Und so beginnt dann eine heiße Diskussionsrunde nach der anderen, angefangen quasi von Erschaffung der Welt über Schöpfungsgeschichte, Evolution, bis hin in die persönlichen Bereiche. Und der Professor versucht den Studenten und seinen Glauben regelrecht intellektuell an die Wand zu nageln. Und ich finde den Schluss interessant, wo der Professor, getrieben durch den Eifer seiner Argumente aus seiner Deckung, rausschießt und zugeben muss, dass sein Atheismus eigentlich daraus resultiert, dass er Gott eigentlich hasst für etwas, das er in seiner Vergangenheit erlebt hat und ihn nun anrechnet. Und somit im Umkehrschluss zugeben muss, dass dann Gott ja doch tatsächlich existiert. Interessanter Film, wenn ich mal anschauen möchte. Und irgendwie dachte ich, ja, ganz, ganz tief im Innern, da haben wir ein Gottesbild und es ist geprägt. Und ich stelle mich dann schon so, oder stelle mir die Frage, kann ich denn überhaupt mit meinen Mitmenschen oder mit meiner Umwelt versöhnt leben, wenn ich in irgendeiner Weise mit Gott eben nicht versöhnt lebe? Und das in diesem Gedanken, was dran ist, das erfahren wir schon in den allerersten Zeilen der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte. Und in 1. Mose 4 geht es schon los, ganz konkret, lesen wir von der Begebenheit zwischen Kain und Abel. Ich lese euch die Textstelle mal vor. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett darin. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. »Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?«, fragte ihn der Herr. »Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zur Fall bringen, du aber beherrsche sie.« Kain forderte seinen Bruder auf: »Komm, wir gehen zusammen aufs Feld.« Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Zwei Brüder, zwei Geschichten, zwei Schicksale. Mir ist aufgefallen, Kain und Abel, die hatten interessanterweise beide eine enge Gottesbeziehung. Beide gehen den Alltagstätigkeiten nach und beide geben Gott die Ehre durch die von ihnen praktizierte Handlungsweise, durch diese Opfergabe. So weit, so gut. Und trotzdem ist Kain auf Gott sauer. Warum? Warum musste dafür sein Bruder sterben? Wir wissen es nicht, aber es hat was mit Gott zu tun. Und zwar mit der persönlichen Beziehung zwischen Kain und dem Herrn. Wir kennen den Grund nicht, aber ich denke, dass die Tatsache, dass diese Geschichte so endet, das sollte uns doch ein Stück weit auch Warnung sein. Unsere persönliche Beziehung zu Gott abkühlt, dann geben wir letztendlich ja dem Satan Raum in unseren Gedanken und Herzen. Und wenn wir die Geschichte in der Bibel weiterverfolgen, dann sehen wir, dass sich diese Eifersucht auf Gottes Gnade durch die ganze Bibel zieht. Sie beginnt bei Kain und Abel, erscheint bei Isaak und Ismael, lebt wieder auf bei Jakob und Esau, begleitet das Volk Israel durch die Wüste und mündet letztendlich in dem Hass der arabischen Welt auf die Juden heute. Was sich also in der Weltgeschichte im Großen abspielt, kann sich durchaus auch durch unser Leben ziehen. Und welche Themen beschäftigen uns denn so in unseren inneren Konflikten? Was entfremdet uns von Gott? Und sind es nicht in der Regel so diese tiefsten Sehnsüchte, die wir in unserem Herz haben? Diese unerhörten Gebete, die nicht erfüllten Erwartungen an ihn. Und ich habe mal so ein paar Beispiele rausgepickt, die mir so im Laufe der Zeit mal immer wieder auch zu Ohren gekommen sind im Gespräch, wo schon das auch signalisieren, was so im Leben passiert. Da gibt es zum Beispiel die Frage: Warum habe ich nicht den Arbeitsplatz bekommen, den ich mir so erhofft hatte? Jetzt habe ich in die Weiterbildung investiert, habe mich reingehängt und mich beworben, und jetzt hat ein anderer Kollege die Stelle bekommen, der eigentlich weniger qualifiziert ist wie ich. Und in Klammer, der mir vielleicht auch noch so unsympathisch ist. Oder die Frage: Warum ist meine ganz große Liebe mit einem anderen verheiratet? Eigentlich war es mein Traum. Wir wären das Traumpaar gewesen, sie hat einen Rückzieher gemacht. Und jetzt hocke ich da. Warum wurde ich bei der Erbschaft im Testament nicht bedacht? Eigentlich hätte ich einen Anteil verdient. Ich habe mich ja viel mehr um meine Verwandten gekümmert, habe mich reingehängt, wie die anderen. Pech gehabt. Was macht es mit mir? Auch so ein Thema. Warum können wir keine Kinder bekommen? Warum lässt Gott es zu? Wir wären die perfekten Eltern. Wir könnten dem Kind alles geben, was es braucht. Warum bin ich immer noch so krank? Die anderen kümmern sich nicht um Gott, sind gesund, und ich vertraue dem Herrn und leide immer noch an diesen Symptomen. Warum kann ich nicht ihre Freundin oder ihr Freund sein? Warum wurde ich nicht zum Geburtstag eingeladen? Alle anderen waren da, ich nicht. Was haben die gegen mich? ja, warum hat man mir dieses oder jenes angetan? Alles Fragen, die wir vor Gott bewegen und wo wir feststellen, das macht was mit uns. Es gibt genug Geschichten, Beispiele, glaube ich, die jeder aus seinem Leben kennt, wo berichten kann und wo wir das Gefühl haben, Gott beantwortet uns nicht immer alle Fragen. Und trotzdem bleibt da ein fader Beigeschmack. Warum passiert mir das jetzt gerade? Gott, warum hast du dieses oder jenes zugelassen, nicht verhindert? Warum fühle ich mich zurückgesetzt, nicht wahrgenommen? Wenn wir in diesem Korinthertext bleiben, dann frage ich mich schon, warum legt Paulus hier so einen großen Wert auf diese Versöhnungsgeschichte mit Gott? Wo er hier an die Gemeinde in Korinth schreibt. Es muss ja einen Grund geben. Und ich finde, er fängt wirklich sehr gut an, indem er uns einfach mal so diese Basis nennt. Er schreibt ganz am Anfang, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Wir sind durch Christus ein neuer Mensch, weil Gott sich durch Jesus mit uns versöhnt hat. Gott hat den ersten Schritt getan, den ersten Schritt der Versöhnung. Das ist eine Tatsache, die über uns festgeschrieben steht. Und Gott hat es so festgeschrieben, und aus diesem Grund ist diese Basis also bereits gelegt, das Fundament steht. Es kann etwas Neues beginnen. Und es stimmt, Jesus ist auch für den Schmerz der Eifersucht und der unerfüllten Wünsche ans Kreuz gegangen. Das bedeutet, dass wir uns bedingungslos von allen alten Dingen, die uns belasten, trennen dürfen und sollen. Und zwar radikal unwiederbringlich. Und interessanterweise müssen wir diese Entscheidung, die sogenannten Loslassens, immer wieder in unserem Leben treffen. Und eben nicht nur einmal bei unserer Bekehrung und es war's, weil das Leben lehrt uns leider, ein falsches Wort, eine falsche Tat unseres Nächsten, heute Morgen oder übermorgen, und dann stehen wir erneut vor diesem Prozess des Loslassens und der Vergebung für den Nächsten. Es kann auch sehr hilfreich sein, wenn man diesen Prozess auch immer unter Zeugen macht, sich etwas, ja, etwas verbindlich lossagen, um tatsächlich frei davon zu werden. Und Paulus schreibt weiter in seinem Text. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Und hier kommt für mich so der erste Hinweis, warum es so wichtig ist, dass wir mit Gott in allen Bereichen versöhnt sind. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Aber wie kann ich der Welt klarmachen, dass sie Versöhnung mit Gott braucht, wenn ich selber in Bereichen meines Lebens unversöhnt lebe? Wenn wir in der heutigen Gesellschaft vom Glauben reden, dann können wir uns in der Regel mit anderen Menschen, die eine andere Philosophie vertreten, regelrecht zu Tode diskutieren. Mit logischen Argumenten die Botschaft vom Kreuz leider nicht zu verkünden. Und ich denke, wir als Christen werden besonders beobachtet, was wir tun, wie wir reden, aber auch wie wir uns verhalten. Besonders wenn wir uns dann auch in unseren Gesellschafts- und Kulturkreisen outen. Aber wie sollen wir der Welt diese gute Nachricht verkünden, wenn wir selber in manchen Bereichen so offensichtlich in Unversöhnheit leben? Also ich kenne zum Beispiel keinen Fall, wo jemand seinen Nachbarn zu einer Evangelisation einlädt, nachdem er gerade gegen ihn einen erfolgreichen Gerichtsprozess gewonnen hat. Funktioniert nicht. Und noch einmal bekommen wir hier eine klare, verschärfte Anweisung. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Ich finde diesen Vers 20 hier sehr, sehr, sehr interessant und spannend. Wenn wir mal in dieser Bibelübersetzung aus Hoffnung für alle bleiben. Weil man kann nämlich den Satzbau unterschiedlich deuten. Im ersten Moment könnte man meinen, Paulus und seine Begleiter bezeichnen sich selber als Botschafter Christi, die der Gemeinde eine Anweisung geben. Das ist ja eigentlich auch richtig so. Wenn sie sagen, als Botschafter Christi fordern wir euch auf. Aber was wäre, wenn wir den Satz einmal neu betonen und so eine andere Bedeutung geben würden? Dann könnte man den Vers nämlich auch so lauten, als Botschafter von Christus, die ihr ja eigentlich sein solltet, liebe Gemeinde, fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Das könnte bedeuten, hier werden tatsächlich gläubige Christen, also die Gemeinde angesprochen, die eigentlich in ihrer Berufung leben sollte, nämlich als Botschafter Christi die gute Nachricht zu verkünden. Aber offensichtlich klemmt es in der Umsetzung, weil der eine oder andere ein Problem mit Unversöhntheit hat. Warum wird hier so ein großer Wert auf diese Versöhnungsgeschichte gelegt? Paulus erwähnt es hier mehrmals. Also muss es ihm um mehr gehen, als nur um so eine kleine Korrektur von unserem Lebensstil. Und ich denke, der Grund ist ja schwerwiegend. Menschen, die in Unversöhntheit leben und sich gedanklich darin bewegen, werden irgendwann verbittert. Und Joachim hat es letzten Sonntag auch erzählt, das Gleichnis von diesem Schuldner, wo wir alle kennen. Und Bill Johnson, der hat einmal gesagt, Zitat, verbitterte Menschen sind Marionetten des Teufels. Harte Worte, aber man wird feststellen, dass verbitterte Menschen murrende Menschen anziehen werden. Wenn du über eine bestimmte Situation jammerst, dann wirst du automatisch Mitstreiter finden, die ins gleiche Horn blasen. Bitterkeit ist selten grundlos und deshalb liebt es der Teufel, die Rechtfertigung für das Festhalten an Bitterkeit zu liefern. Sind wir einmal darin gefangen, sind Bitterheit und Groll so ansteckend, dass in kurzer Zeit ganze Menschengruppen kontaminiert werden. Beobachten wir mal unser Umfeld im Alltag und da, wo wir gerade leben, dann werden wir feststellen, dass da was dran ist. Aber was noch dazu kommt, es lähmt uns in unserer Berufung als Christen und in der Gemeinde zu leben. Kostbare Zeit geht verloren, wenn wir uns nur noch um uns selbst, um unsere Konflikte und um die Konflikte der anderen drehen. In 1. Johannes 1, Vers 6, da schreibt uns der Verfasser, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein und gleichzeitig im Dunkeln leben, dann lügen wir und unser ganzes Leben ist unwahr. Das nennt man auch Selbstbetrug. Es ist also ratsam zu erkennen, auf welche Dinge wir gerade eine Anziehungskraft ausüben. Und ja, das sollten wir beherzigen, weil eine gute Herzenshaltung ebenfalls die Dinge anziehen, die notwendig sind, um gute Werte aufrechtzuerhalten. Wenn wir Hoffnung und Glauben eine hohe Priorität in unserem Leben geben, dann werden wir auch unweigerlich Menschen mit Hoffnung und Glauben anziehen, die diese Erfahrung weitergeben. Das hat so einen Synergieeffekt. Paulus schreibt, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Dieser Lösungsansatz, der klingt weder emotional, noch ist er mit unserem Verstand zu begreifen. Es ist für mich eine Tatsache, die meine Gedankenwelt sprengt. Was können wir uns also helfen, aus dieser Abwärtsspirale der Unversöhntheit herauszukommen, wenn mir so diese Gedanken existieren? Die gute Nachricht steht in diesem Vers bereits schon drin. Wir sind freigesprochen. Auch unsere Unversöhntheit ist bereits vergeben. Dazu ein paar Gedanken, die uns helfen können. Jesus lehrt uns, dass die Menschen, die Vergebung haben wollen, selbst vergeben müssen. In den Gleichnissen vom hartherzigen Schuldner, wie gesagt, das haben wir letzten Sonntag auch schon gehört, wird deutlich, was es bedeutet, dem anderen etwas nachzutragen und nicht vergeben zu können. Die negativen Gedanken fressen einen buchstäblich auf, so wie sinnbildlich so durch das Bild der Folterknechte in diesem Gleichnis dargestellt wird. Unser Blickwinkel, da kann sich auch zum Beispiel dahingehend ändern, zu erkennen, dass offensichtliche negative Ereignisse in unserem Leben, also auch offensichtliche Konflikte, Anführungszeichen, sich auch zum Guten hinwenden werden. Ich will damit sagen, in Römer 12, Vers 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist eine Hammerzusage, gerade wenn man in so einem Konflikt auch drinsteht und eigentlich man ja da raus möchte und es anstrebt. Aber manchmal muss man lernen, das auszuhalten. Dass man quasi dahin auch gestärkt wieder hervorgeht. Mir ging das teilweise so in unserem ganzen Gemeindeprozess der letzten Jahre. Bis dahin wir ja auch wirklich einen Bruch hatten und ich mich die Frage stellen musste, Gott, was soll das eigentlich? Und ich mich fragen musste, gebe ich auf oder halte ich an dieser Zusage fest? Und ich glaube, dass Gott tatsächlich auch irgendwann sagt, es ist gut und jetzt geht's vorwärts und du wirst gestärkt aus dieser Situation hervorgehen. Aber es ist schon etwas, das wir aushalten müssen. Dieser Leidenskelch, den wird Gott uns da nicht wegnehmen, aber er ist mit dabei und manchmal sehen wir das erst im Rückblick, was da war. Konsequentes Loslassen bedeutet auch, sich selbst vergeben zu können. Und dadurch auch Gott selber, der uns ja gemacht hat. Wenn Gott uns vergeben hat und wir es aber umgekehrt selber nicht können, dann machen wir etwas zunichte und leben dadurch ja schon wieder in Sünde. Und einer der Schlüsselverse für mich schlechthin, wenn es um Veränderung meiner Situation und Lebensstil geht, steht in Römer 12, Vers 2. Da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Die Welt sagt, du bist jetzt dran, nimm dir, was du brauchst, kämpfe um dein Recht, du hast es dir verdient, du armer Tropf, bemitleide dich selbst. Aber Jesus sagt, du lebst, weil ich in dir lebe. Der Schlüssel beginnt in meinem Kopf, in meiner Denkweise und sollte eigentlich dann in unserem Herzen landen und nicht umgekehrt. Wenn es um Unversöhntheit in unserem Leben geht, da sollten wir keine Kompromisse machen. Das hat leider Auswirkungen auf uns und unser Umfeld und unser Gottesbild und unsere Zukunft. Wenn du heute das Gefühl hast, dass ganz tief in dir noch Sachen vergraben sind, dann schieb es nicht auf die lange Bank. Denn wir haben die Chance zur Veränderung, jeden Tag neu, 24 Stunden durch Jesus. Gott sei Dank. Aber woher kommt eigentlich diese Unversöhntheit mit Gott? Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber ist jetzt auch nicht theologisch wirklich begründet. Ich glaube, der Schlüssel liegt im Ursprung der Schöpfungsgeschichte. Jesus erwähnt mal folgenden bemerkenswerten Satz in Lukas 10, Vers 18, im Kreise seiner Jünger. Da heißt es, und Jesus sprach, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Satan selbst, der als Engelsfürst mit Gott so eng verbunden war, musste einst den Himmel verlassen. Was war passiert? Was hatte ihn dazu veranlasst, Gott den Rücken zu kehren und zu rebellieren? War er auf etwas oder jemand eifersüchtig, obwohl er doch so dicht dran war am Herrn? War er vielleicht auf Jesus eifersüchtig, weil er gerne diese Stellung gehabt hätte und sie ihm vorenthalten wurde? Wir wissen es nicht. Allerdings sind diese Auswirkungen dieses weltumfassenden Sündenfalls ebenso Ursache für unsere Unversöhntheit wie alle anderen Sünden, die uns tagtäglich begegnen. Und seit dieser Zeit wütet der Teufel in einer Verbitterung gegen Gott auf der Erde und versucht, die Menschen in den Abgrund zu ziehen bis zum heutigen Tage. Und irgendwie kommt mir diese Spirale bekannt vor. Bei einem dieser großen Feste in Israel, da passiert genau das, was Gott eigentlich vor langer Zeit festgelegt hat. und wo wir eigentlich auch darauf erinnert werden sollen. Hervorzuheben ist hier der große jüdische Feiertag Yom Kippur, an dem etwas verkürzt dargestellt die Versöhnung mit dem Ewigen dadurch erreicht wird, dass wir uns miteinander versöhnen. Das reuevolle Eingeständnis von Sünden ist eine Bedingung zur Sühne. Und im Talmud heißt es dazu, der Versöhnungstag befreit von Sünden gegen Gott, jedoch von Sünden gegen den Nächsten erst, nachdem die geschädigte Person um Verzeihung gebeten worden ist. Daher stammt auch der Brauch, am Vorabend des Fasttages alle Streitigkeiten beizulegen. Eigentlich ein schöner Brauch, der uns im Alltag begegnen kann und nicht nur an einem Festtag. Und vielleicht ist es heute der Anlass, direkt nach dem Gottesdienst auf jemanden zuzugehen, ihm um Verzeihung zu bitten, das Loslassen einzuüben, auch im Gebet hier vorne das festzumachen. Es ist so befreiend, Gott auch Raum zu geben, wieder ganz neu in seinem Herzen und es zu sagen, ja Vater, ich möchte neu anfangen, ich möchte, dass da was passiert in meinem Herzen, und dazu ist Gelegenheit und wir haben die Gelegenheit dazu, wir müssen nicht länger warten. In diesem Sinne wünsche ich euch einfach auch ganz neue Begegnungen mit unserem Vater im Himmel. Amen.